Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast im Studio ist heute Maren Müller-Erichsen. Seit über 40 Jahren engagiert sie sich für Menschen mit Behinderungen. Lange Zeit als Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Gießen, heute als Aufsichtsratsvorsitzende. Sie hat eine persönliche Perspektive, denn ihr Sohn Olaf wurde 1975 mit Trisomie 21, dem Down-Syndrom, geboren. Er starb 2021 an den Folgen einer Corona-Infektion. Was Maren Müller-Erichsen als Mutter bewegt hat, wie Olaf sein Leben gelebt hat und warum sich die Mitte-80-Jährige noch heute für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt, das erzählt sie in ihrem Buch »Geliebte Kinder« und darüber sprechen wir auch in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Frau Müller-Erichsen.
Herzlichen Dank.
Olaf ist nur 45 Jahre alt geworden. Wie würden Sie Ihren Sohn beschreiben? Was war er für ein Mensch?
Olaf war ein lustiger, ein witziger, ein offener Mensch. Er hat gerne die Menschen beschenkt, konnte zum Glück gut sprechen und auch schreiben und konnte sich auch sehr gut ausdrücken, sodass man sich auch mit ihm über fast alles unterhalten konnte. Ja, und fröhlich war eigentlich fast immer. Gab auch mal später so ein paar Zeiten, da hatte er dann so ein paar Probleme, aber eigentlich war ein ganz offener Mensch und war sehr beliebt überall und
war, glaube ich, auch sehr unternehmungslustig, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben. Er hat gerne Reisen gemacht.
Ja, früher hat er, wie er noch in der Werkstatt gearbeitet hat, das hat er dann irgendwann beendet, so Reisen mitgemacht mit seinen Kollegen und Kolleginnen. Aber später hat er das nicht mehr gewollt, sondern wollte eigentlich dann alleine. Er hatte einen Betreuer, der ihn lange begleitet hat, den er mochte. Und ich denke, umgekehrt war es auch so. Mit dem hat er dann so Pläne gemacht und wollte immer in die nordischen Länder. Hatte eigentlich noch den Plan, nach Norwegen mit dem Michael zu fahren, weil der König ja Olaf hieß und so. Das war für ihn ganz wichtig. Deswegen wollte er halt immer in den Norden.
Das klingt nach einem Menschen, der zufrieden war in seinem Leben, der glücklich war und gerne gelebt hat. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja. Er war als Kind total vergnügt zu Hause, hat sich unheimlich gut mit seinem Bruder verstanden und die haben halt auch viel Spaß gehabt, aber auch viel Quatsch gemacht und manchmal auch viel Mist gemacht. Und dadurch, dass er auch so offen war und beliebt war, war das für ihn eigentlich auch eine schöne Zeit, auch in der Schule nachher. Und er hat dann auch Freunde gewonnen. Und ja, mit dem einen Freund, der anfangs mit ihm sehr eng verbunden war, am Sonntag gab es immer Termin in der Schwatzkiste, das war so eine Erfindung von der Lebenshilfe, die so einen Verlag gemacht hat von Menschen mit Behinderung. Da sind sie dann hingefahren und haben Geschichten geschrieben und oft hat der Olaf das aufgeschrieben, was seinem Freund erzählt hat, weil der konnte nicht gut schreiben und dann hatte Olaf ihm das immer aufgeschrieben und oder sie haben auch zusammen Gedichte gemacht und ja, war.
Und da ist auch einiges davon abgedruckt, ja, in Ihrem Buch,
genau,
von dem, was
genau
er so geschrieben hat. Mhm. Olaf kam 1975 per Kaiserschnitt zur Welt. Sie, ja, hatten bereits den einjährigen Michael,
ja,
und Sie waren so gar nicht darauf vorbereitet, ein Kind mit Behinderung zu bekommen. Wie ging es Ihnen, als Sie Olaf zum ersten Mal gesehen haben?
Ja, da war ich eigentlich glücklich, weil ich ihn nun endlich im Arm hatte. Ich habe ihm zwar noch kurz schreien gehört nach dem Kaiserschnitt und dann haben die aber die Narkose wahrscheinlich verstärkt oder was, dann habe ich da nichts mehr mitgekriegt. Und dann war ich dann in meinem Zimmer und habe mich gefreut. Und dann wurde er mir auch gebracht und in den Arm gelegt. Und dann hieß es aber gleich, ja, wir müssen ihn aber in die Kinderklinik verlegen, weil er Gelbsucht hat, was ja eigentlich viele Babys so haben. Dann habe ich ihn eigentlich dann erstmal gar nicht mehr gesehen.
Hatten Sie gleich irgendwas bemerkt?
Nein, habe ich nicht. Aber ich kriegte ja dann Besuch von dem Kinderarzt der Station, der mich dann ja ziemlich klar informiert hat, was los ist.
Was hat er gesagt?
Naja, der hat gesagt, Sie haben ein sehr schwer behindertes Kind zur Welt gebracht, einen Vollidioten. So hat er das wörtlich gesagt, der wird nie alleine leben können, braucht immer Unterstützung. Ich habe schon mit ihrem Mann gesprochen und vorgeschlagen, dass sie ihn in ein Heim geben, damit er dort aufwachsen kann.
Das war ja nun eine schockierende Nachricht, die Sie da bekommen haben, vor allen Dingen auch die Art und Weise und auch der Sprachgebrauch.
Ja, es war aber damals üblich. Ich habe das ja mal recherchiert. Das gehörte zum medizinischen Handwerk quasi dazu, dass sie einen Menschen, der eben so eine Behinderung hat, das waren eben Idioten. Ja. Das stand in den Büchern auch drin. Ja, ja.
Wie ging es Ihnen, als Sie das dann erfahren haben?
Ja, ich war geschockt. Hab dann auch mich gefragt, ja, lieber Gott, warum ist das jetzt mir passiert? Habe ich irgendwas Böses getan oder habe ich was falsch gemacht oder warum musste mir das jetzt passieren? Das habe ich schon mit mir rumgetragen. Dann habe ich dann auch, ich weiß nicht, ob das war, glaube ich, ein Buch da aus der Klinik, versucht zu lesen, war zum Teil in der Bibel, zum Teil in einem Buch, so mit biblischen Geschichten, und habe mich da ein bisschen beruhigen können. Und kam zwar immer jemand, aber irgendwie war ich dann auch ganz gerne alleine, um einfach mit meinen Gedanken allein zu sein hier.
In Ihrem Buch haben Sie das auch beschrieben, dass Sie am Anfang auch Schwierigkeiten hatten, Olaf richtig anzunehmen. Sie haben sogar beschrieben, Sie haben ihn als eine Art Monster betrachtet. Aber dann kam es irgendwie zu einem Sichtwechsel, zu einem Perspektivwechsel. Wodurch?
Ja, ich war ja damals ja noch auch an der Uni tätig und ich war zuständig für die Veröffentlichung meines Chefs damals und habe natürlich viel in Bibliotheken gearbeitet und war für mich dann klar, jetzt gehst du in die Bibliothek und oder fragst mal oder schickst jemand hin, was gibt's über Trisomie 21? Damals wurde ja eigentlich hauptsächlich gesagt, das sind mongolide Kinder. Und da gab es halt zwei Bücher zu dem Thema und die Bilder in den Büchern waren absolut schrecklich. Deswegen kam ich so auf Monster. Ich sah für mich wie Monster aus. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen. Aber irgendwie, ich weiß der Himmel wie, konnte ich das dann doch wegschieben oder konnte da drüber klar werden, dass das vielleicht doch nicht so schlimm ist. Auf jeden Fall habe ich dann das auch mit meiner Freundin diskutiert. Das war so eigentlich die Einzige, die da sehr einfühlsam mit mir darüber reden konnten, weil alle anderen waren doch irgendwie geschockt und wussten, glaube ich, auch nicht, was sie sagen sollten. Und mit der Ulla bin ich dann in die Klinik mit Tragetasche und dann haben wir gesagt, jetzt holen wir den Olaf nach Hause. Und mit dem Tag war eigentlich alles okay.
Da konnten Sie Ihren Sohn annehmen?
Ja, und ich meine, der war Genau wie der Michael, also wie sein Bruder. Ne? Der war halt ein kleines Baby, musste gefüttert werden und gewickelt werden. Und die beiden haben auch zusammen gekuschelt und so. Das war...
Also der ältere Bruder, der hat ihn sofort ins Herz geschlossen,
der
sozusagen.
Der hat ihn
ne?
sofort ins Herz geschlossen. Er wollte immer... Ich musste manchmal dazwischen, weil ich sagte, der muss ja mal ein bisschen schlafen und so. Und, aber... Die beiden waren sofort ein Patt und ein Pön. Die haben auch später dann immer, ich sehe sie noch in ihren Schlafsäcken durchs Wohnzimmer laufen und irgendwelchen Unsinn machen. Da waren die Großen, ja, ja.
Ihr Mann hatte länger Schwierigkeiten damit, dass ihr Sohn Olaf eine Behinderung hat. Ja. Hat er noch einen Zugang finden können zu seinem Sohn?
Ja. Später schon. Also das hat so ein bisschen gedauert. Wir sind ja dann auch schon sehr bald mit beiden Kindern wieder an die Nordsee gefahren. Da war der Olaf ja noch im Kinderwagen, konnte auch noch nicht laufen. Und das war dann schon auch für meinen Mann schon auch so ein bisschen, ja, hat sich so quasi dran gewöhnt. Was so ein bisschen schwierig war, dass er nicht so gerne dann den Kinderwagen schob und so, was später dann schon ging mit dem Bollerwagen. Aber
kann das sein, dass da so ein bisschen Scham aufkam?
Ja, ich denke schon. Mhm. Das war für ihn wirklich, glaube ich, nicht einfach, das zu verkraften.
Mhm. Und Sie hatten keine Schamgefühle?
Nö, also ich muss gestehen, ich kannte ja gar keinen Menschen mit Behinderung. Vorher hatte auch noch nie einen Menschen mit Down-Syndrom gesehen. Hab dann mich schon, ich meine, es gab ja auch noch nicht so Internet und sowas, dass man so Kontakte aufnehmen konnte. Aber durch das Kind, der hat schon ein bisschen als Baby, zum Beispiel hat er ständig geschrien, wenn die Flasche leer war und manche hätten ihm vielleicht eine zweite gegeben, aber ich habe dann stur ihn stundenlang durchs Zimmer getragen. Habe ich gesagt, du kriegst keine, weil ich, das hatte ich irgendwie mitgekriegt, das ist so ganz witzig, dass ich irgendwo gelesen habe, dass Menschen mit Down-Syndrom dazu neigen, adipodis, also dicker und fetter zu werden, weil sie so gerne essen und was. Und dann habe ich mir immer gesagt, wenn der Michael mit einer Flasche klarkam, dann musst du jetzt auch mit einer Flasche klarkommen. Und,
ja. Haben Sie gleich schon mal Grenzen gesetzt? Und ja. Was ich so von den Fotos her gesehen habe, auch als Erwachsener hatte Olaf eine eher schlanke Figur, oder?
Ja, ja. Er war sehr schlank und weil er sich ja auch viel bewegt hat und ich auch immer aufgepasst habe, dass er nicht zu viel zu sich genommen hat.
Wie haben nun die Menschen in Ihrem Umfeld reagiert? Ihre Familie oder die Verwandtschaft oder Ihre Bekannten und Freunde? Normalerweise ist ja so, es kommt ein Baby auf die Welt und
kommen
dann
alle.
Glückwünsche, alle kommen, gratulieren. Wie war das bei Ihnen, bei Olaf?
Ja, das war insofern schwer. Also wir hatten einen großen Bekanntenkreis und haben dann auch nach einer Weile auch wieder Gäste gehabt zu Hause. Und dann hat aber keiner gefragt, können wir mal das Baby sehen, ja. Und das hat mich natürlich schon geärgert. Und ich meine, ich habe da natürlich auch viel darüber geredet, über das Down-Syndrom und was so sein kann und wie sich das entwickelt und so weiter. Vielleicht ist das auch manchen auf den Geist gegangen, das weiß ich nicht. Aber was ich dann ja gemacht habe, dass ich den Olaf dann in seiner Wiege ins Wohnzimmer gestellt habe, wenn die Gäste kamen. Und da mussten sie reingucken. Ja. Da habe ich gedacht, ich werde euch schon erwischen. Und mit der Zeit haben auch so die Nachbarn und auch die Familie haben ihn ja auch anerkannt und auch haben ihn auch gemocht. Das war schon okay, aber es war erstmal nicht so ganz einfach. Und mit der Familie, die waren halt auch alle erstmal verunsichert. Ja. Meine Schwiegermutter, die konnte es auch nicht so ganz gut verkraften. Die war genauso unsicher wie auch mein Mann. Aber mein Vater hat das gesagt, naja, wirst du schon packen, wirst du schon machen. Ja.
Und so ist es auch gewesen.
Ja, genau.
Sie haben es gemacht, Sie haben es geschafft. So, und Sie hatten ja jetzt auch nun den Vergleich, weil Sie den älteren Sohn schon hatten, den Michael, wie so eine normale Entwicklung verläuft. Ja. Und dann spürten Sie schon irgendwann, dass es bei Olaf ein bisschen anders ist, dass er langsamer vorankommt in seiner Entwicklung. Ja. Inwiefern war er beeinträchtigt? Wie würden Sie das beschreiben?
Also man muss sagen, ich kenne ja nun inzwischen viele, viele Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung. Und ich habe ja auch später immer mal gesagt, was heißt eigentlich geistige Behinderung? Es gab ja auch anfangs die Idee, dass Kinder mit Down-Syndrom gar nicht bildungsfähig sind und so. Und dann habe ich aber beim Olaf gemerkt, dass das ja alles nicht stimmt. Und der Olaf, klar, der hat sich langsam entwickelt. Ich hatte auch manchmal Sorge, wie er anfing zu sprechen, dass er vielleicht nur bei ein Wort oder zwei Wortsätzen stecken bleibt. Wir hatten ja dann auch mit ihm im Sprachunterricht begonnen. Und da hat er auch langsam mehr gesprochen und mehr Worte sprechen können. Und der Michael hat ihn ja auch immer animiert. Ne? Sag mal Schwein, ich höre es noch heute. Ne? Weil das war ja gar nicht so ganz einfach. Und das hat er dann, und er hat halt immer mit ihm geübt, weil er war immer mit zur Therapie. Ich konnte ihn ja nicht so alleine lassen. Ich hatte zwar morgens ein Kindermädchen, aber nachmittags hatte ich ja die Kinder bei mir. Und dann bin ich halt, ist der Michael mit, und hat das immer genau gehört, was der Olaf lernen sollte, und hat dann mit ihm auch geübt. Ja.
Zu Hause dann geübt.
Ja, genau.
War sein Lehrer.
Und dann hat er halt, er war ja dann im ganz normalen Kindergarten, was damals auch Novum war. Das ging aber ohne Probleme. Ich musste da ein bisschen mich einsetzen, dass das klappte. Es war ja damals noch so, dass da stand in der Satzung der vom Kindergarten drin, dass die Aufnahme behinderter Kinder verboten ist.
Aha.
Und das war einfach noch ein Relikt aus der Nazi-Zeit. Da hat auch kein Mensch wieder in die Satzung guckt. Das macht man ja auch meistens nicht, weiß ja selber. Und die haben das natürlich dann sofort geändert und haben dann den Olaf aufgenommen, weil sie sagt, ja, wir haben eine Praktikantin, dann können wir ihn in einer Gruppe aufnehmen. Und das hat super geklappt. Die kannten mich ja schon, weil ich immer mit Olaf zusammen den Michael abgeholt habe aus dem Kindergarten. Man musste ja immer ganz pünktlich um 12 da auf der Matte stehen, was bei mir selten klappte. Ja, und dann ging es halt darum, Schule. Und da habe ich dann doch gemerkt, dass der Olaf nicht so schnell lernen kann wie der Michael. Und der wollte zwar immer die gleiche Schule wie der Michael, da will ich auch hin, da will ich auch hin. Aber habe ich gedacht, das wird er nicht schaffen. Und es gab da ja auch noch gar keine so Idee von Inklusion und inklusiven Unterricht. Und fand dann Gott sei Dank die Schule, die auch in Linden, eine Lernhilfeschule, die ihn auch aufgenommen haben und wo er eben gelernt hat zu schreiben und zu rechnen und zu lesen. Das hätte er in der Schule für geistig Behinderte nicht gelernt.
Sie sind 1979 zur Lebenshilfe gekommen. Das ist eine Organisation, die sich stark macht für Menschen mit Behinderung. Und auch im Rahmen dessen hatten Sie auch das Problem mit der Schule ja auf dem Schirm.
Ja.
Und Sie hatten das dann auch mit angestoßen, dass die Sophie-Scholl-Schule dann auch gegründet wurde.
Ja.
Eine integrative Grund- und Gesamtschule.
Genau. Ja, das hat sich entwickelt durch die Umwidmung der Kindertagesstätten, den Sondergartengarten der Lebenshilfe, und auch viele Sondergartengärten in ganz Hessen wurden ja umgewidmet. Da habe ich intensiv mitgearbeitet an einem Konzept im Sozialministerium, im Landeswohlfahrtsverband, und hatten dann auch das so organisiert, dass unsere Sondergruppen alle umgewidmet wurden in integrative Gruppen. Und das waren dann 10 Kinder ohne Behinderung und 5 Kinder mit Behinderung mit 2 Erziehern, Erzieherinnen. Da haben manche gedacht, nur ob das klappt. Das hat hervorragend geklappt, weil einfach für viele Eltern das attraktiv war. Haben sie mir auch einige zugestanden. 15 Kinder, 2 Erzieherinnen, das ist schon was anderes wie 25 Kinder und eine Erzieherin. Ne? Mhm. Und das wurde ja dann weiterentwickelt. Und diese Eltern haben dann auch mitgekriegt, so eine Diskussion in Deutschland, dass die Idee Inklusion in Kindergärten und Schulen so allmählich Thema wurde, ja, gerade für Eltern behinderter Kinder. Und dann haben die ja gefragt, ja, können wir nicht auch eine Schule gründen? Und dann habe ich gedacht, naja, könnte ja gut werden. Mein Vorstand war etwas skeptisch, aber das haben wir dann doch durchgekriegt. Dann haben wir also erstmal einen Ausschuss gegründet und haben ein Konzept geschrieben. Mit auch Experten, die da schon Erfahrung hatten. Das wurde dann auch verabschiedet, das Konzept. Und vom Kultusministerium in Hessen wurde es begeistert, begrüßt. Ich fand das toll. Dann haben wir gesagt, naja, dann suchen wir mal Räume. Das war gar nicht so einfach. Aber haben dann Räume gefunden, die eben barrierefrei waren und mit Schulhof und so.
Und dann später haben Sie auch gebaut.
Und dann nach 2 Jahren Erfahrung, wir hatten sehr viel Anmeldung, sehr viel Nachfrage, haben wir gesagt, jetzt bauen wir ein Schulgebäude. Es war für die Lebenshilfe nicht so ganz einfach, weil wir bekamen keine Zuschüsse und mussten da über Krediten das finanzieren. Und da haben wir so 2, 3, 4 Jahre eine erhebliche Durststrecke gehabt. Aber Gott sei Dank haben wir die überwunden, obwohl da eine Zeit lang mein Vorstand sagte, jetzt müssen wir die Schule zumachen, das können wir nicht mal aushalten. Aber da bin ich Gott sei Dank stur geblieben. Und wir haben ja dann auch später die noch erweitert bis zum 10. Schuljahr. Mhm. Und ich begleite das ja so ein bisschen, weil meine beiden Enkel, also die Söhne von Michael, die gehen dort als Regelkinder von Anfang an die Schule.
Sie haben es schon erwähnt, der Olaf hat Lesen, Schreiben gelernt, auch Rechnen, ja. Auch Schreiben am PC. Das ja, konnte auch. Er auch, ne? Das hat er auch gelernt. Mhm. Also er konnte, glaube ich, also vom Rechnen her war er relativ fit, ne? Was ich so gelesen habe in Ihrem Buch.
Einmal eins von vorne bis hinten auswendig. Konnte man alles fragen, wusste er sofort. Ne? Mhm. Aber das hat er dann später verlernt, weil das nie gefragt war. Ja. Und in der Werkstatt braucht man das nicht so, leider. Aber es ist so. Also wird halt mehr. Der Olaf war nicht so ein Typ für praktische Arbeiten eigentlich. Ne? Also
und in so einer Werkstatt ist das ja meistens so, ne? Dass das Praktische gefragt ist.
Mhm. Ja, ja.
Er wollte lieber was schreiben, Geschichten erfinden.
Er wollte lieber schreiben und wollte, ja, es hat ihm alles nicht so gepasst. Dann hat er ja mal gesagt, weißt du, das sind ja nur Behinderte. Ne? Also es war ihm irgendwie, er hat sich dann allmählich gewöhnen können, weil dann ehemalige Schüler aus seiner Schule und dann auch in die Werkstatt kamen. Dann hat er sich so ein bisschen gefangen und ist aber eigentlich da nur gewesen, weil die auch waren. Einmal hat er ja sogar mir gesagt, weißt du, da hat er mitgekriegt, dass wir Wahlen hatten in der Mitgliederversammlung. Da hat er, weißt du was, ich kandidiere jetzt mal.
Für die Lebenshilfe.
Ja, für die Lebenshilfe. Ich will jetzt Vorsitzender. Ich sage, was willst du denn machen? Dann hat er gesagt, ich will die Werkstatt umstellen. Ich mache da einen Freizeitpark raus.
Er hatte Ideen.
Ja, genau. Ja, nee, er war... Er hat dann später ja in einem Kindergarten als Helfer gearbeitet, hatte ja so eine Ausbildung gemacht zum Helfer in der Altenhilfe. Da wollte er aber dann nicht mehr hin, weil da hat er gesagt, da sterben so viele Menschen und die alten Leute tätscheln mich immer so, das kann ich nicht leiden. Mhm. Und dann haben wir das umgewidmet als Helfer in einem Kindergarten. Und da hat er sich sehr wohl gefühlt und hat dort mit in der Küche geholfen, mit in den Gruppen. Und bis er sich dann verkracht hat mit der Leiterin und dann war das zu Ende.
Als Olaf dann älter wurde, kam ja irgendwann auch die Frage auf, wo wird er wohnen? Er hat zuerst bei Ihnen im Haus unten eine Einliegerwohnung, glaube ich, gehabt. Ja. Und dann haben Sie doch gedacht, Sie müssten noch mal was anstoßen, noch mal was auf die Beine stellen. Sie haben die Rosenhof-Stiftung ins Leben gerufen. Was ist das für eine Einrichtung?
Das ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, geistig, psychisch Behinderung mit 12 Plätzen. Dort können die Menschen wohnen, haben ihre eigene Küchenzeile, haben ein eigenes Bad, haben noch ein relativ großes Zimmer. Es gibt dort auch einen Gemeinschaftsraum und da, das ist die Idee, da können die selbstständig leben, können sich einbringen in die Gemeinschaft und kriegen eigentlich Unterstützung beim Einkaufen, beim Kochen, lernen, auch Zimmer sauber machen, um sich selbst zu lernen und so weiter. Also das ist so ein Konzept, um mehr Selbstständigkeit zu erlangen. Ja. Mhm.
Olaf hat dort auch gewohnt, aber dann hat er 2000, war das glaube ich, eine ernste Diagnose bekommen. Er war schwer nierenkrank, musste dann an die Dialyse regelmäßig. Ja. Und Sie haben ihn dann auf die Liste setzen lassen für eine Spenderniere.
Ja.
Und er hat tatsächlich eine bekommen und hat viele Jahre mit dieser Spenderniere gelebt. Aber dann kam die Corona-Pandemie und als Transplantierter war er besonders gefährdet. Er hat sich infiziert und ist dann nach ein paar Monaten in der Klinik gestorben. 2021 war das, mit 45 Jahren.
Ja.
Ich stelle mir das ganz schwer vor für Sie.
Das war nicht einfach, nein.
So Abschied zu nehmen von Ihrem Sohn.
Ja, das war nicht einfach, weil ich meine, wir waren ja, der Michael und ich, wir sind ja jeden Tag zu ihm gefahren, auch gerade so in den letzten Monaten. Und dann hieß es dann irgendwann, also ich habe ja jeden Morgen und Nachmittag durfte ich die Ärzte anrufen und fragen und dann ging es rauf und runter. Und irgendwann haben die gesagt, das wird er nicht schaffen. Dann weiß ich noch, dann waren wir eine Nacht, 2 Stunden bei ihm und dann am nächsten Tag ist er dann schon auch verstorben und wir sind dann nochmal hingefahren, haben eine ganze Weile bei ihm gesessen. Und
Wie sehen Sie heute Ihren Weg mit Olaf? 45 Jahre hatten Sie zusammen, gemeinsam. Wie geht es Ihnen, wenn Sie zurückdenken an Ihre gemeinsame Zeit?
Ja, das war für mich, ich denke, eine ganz wichtige Zeit. Auch ich bin daran, denke ich, auch gewachsen und habe viel Erfahrung sammeln können, kann auch heute viel Eltern beraten und suche auch das Gespräch mit Eltern, weil ich immer denke, manche brauchen auch jemand, der zuhört, das schreibe ich mir schon sehr zu, dass ich das kann. Und aber aufgrund der Erfahrung, was so ein Mensch mit Down-Syndrom alles lernen kann und wie er sich entwickeln kann, denke ich natürlich auch an die Weiterentwicklung in der Behindertenhilfe. Ja. Ich denke, da haben wir noch viel zu tun, um bessere und weitere inklusive Angebote zu machen. Beim Wohnen, beim Arbeiten, in der Freizeit. Und da denke ich, da tun wir noch nicht genug, müssen wir auch noch mehr tun, um auch diese Teilhabe in der Gesellschaft wirklich zu leben. Das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vielleicht auch vorstellen könnte, dass es ganz normal ist, dass da jemand teilnimmt im Sportunterricht oder im Chor oder wo auch immer, der eine Behinderung hat. Da müssen wir einfach weiter dran arbeiten und auch dass die Gesellschaft da wirklich offen für ist. Was mich ja schon noch immer fürchterlich beschäftigt, ist eben, dass doch immer heute noch sehr viel ungeborene Menschen mit Behinderung abgetrieben werden und dass das immer noch für viele Familien ein Makel ist oder auch, manche werden ja auch beraten von Ärzten. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, daran immer wieder zu erinnern, dass es eigentlich eben auch jeder ungeborene Mensch mit Behinderung hat ein Recht, auf die Welt zu kommen. Das ist, also da werde ich nicht nachlassen, das immer wieder zu erwähnen, wo auch immer.
Ich glaube, in Ihrem Buch beschreiben Sie mal oder sagen Sie, Olaf war ein Mensch, den Gott als Segen in Ihr Leben geschickt hat. Mhm. Also Sie haben das auch so als Segen sehen können.
Ja. Ja, weil ich einfach durch ihn ja quasi ein anderer Mensch geworden bin und durch ihn auch einen anderen Blickwinkel hatte und durch ihn auch erfahren habe, wie divers die Gesellschaft sein kann und wie interessant und wie wichtig es ist, dass es eben Menschen gibt, die eben ein bisschen anders sind. Und das ganz wichtig ist, was ich immer für wichtig halte, diese Offenheit und diese Fröhlichkeit und die Ehrlichkeit der Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung, das hat mich immer, und das tut sie heute noch, fasziniert mich, weil man kann einfach drauf setzen, wenn einer das so und so sagt, dann ist es auch so. Und es ist ein Segen, dass ich sowas kennengelernt habe und auch annehmen konnte, ja.
In Ihrem Buch erwähnen Sie auch Ihre christliche Grundhaltung. Hat der Glaube an Gott Ihre Sicht auf den Wert des Lebens geprägt? Würden Sie das so zustimmen?
Ja. Ich bin sehr frühzeitig schon als Jugendliche sehr aktiv gewesen. In der Konfirmandenzeit und so war ich im Kirchenchor da und habe da eine enge Bindung aufgebaut zur Kirche. Das war noch im Rheinland. Und habe immer, vielleicht nicht die Kirche als Institution, aber Menschen, die eben im Glauben leben und die auch offen darüber reden können und mit denen man auch zusammen darüber reden kann, das war für mich immer wichtig.
Ihnen war es auch wichtig, dass Olaf getauft wird, dass er konfirmiert wird. Und mit der Konfirmation, das war zur damaligen Zeit gar nicht so einfach, weil das der Pfarrer eigentlich überfordert war und bisher noch nie mit einem Kind mit Behinderung zu tun hat.
Ja.
Aber irgendwie haben Sie eine Lösung gefunden.
Genau. Also erstens wollte ich unbedingt, dass er dort in der Gemeinde konfirmiert wird. Zweitens hat der Pfarrer, den ich auch gut kannte, den habe ich übrigens neulich gerade wieder besucht, hat gesagt, na ja gut, dann probiere ich es mal. Und der Olaf ist da auch mit Begeisterung hingegangen, wurde dann von den anderen Kindern, er war ja der Einzige mit Beeinträchtigung, der dort war, ist da gerne hingegangen, wurde nach Haus gebracht und die haben ihn auch abgeholt und er war da ganz selig. Und irgendwann hat er gesagt, er hätte keine Lust mehr. Und dann habe ich gedacht, naja, was ist denn jetzt passiert? So eine Situation gab es ja in der Schule auch mal. Und dann bin ich damit hin, habe mich dazugesetzt und dann war mir sofort klar, versteckter Mensch, was der Pfarrer da erzählt. Dann habe ich ihm gesagt, also Sie müssen da irgendwie versuchen, einen anderen Weg zu finden. Aber was Sie da erzählen, das ist ja nicht so, dass der Olaf das nicht versteht. Ich glaube, die anderen verstehen das auch nicht. Oder nicht so intensiv. Und dann haben wir so ein Konzept gefunden. Da gab es eine Pädagogin, die war in einem evangelischen Dekanat in Gießen angestellt als Behindertenbeauftragte für die Kirche. Die habe ich gefragt, ob sie nicht da mal hingehen könnte und gucken könnte, dass der Unterricht nicht anders gestaltet werden kann. Und das hat sie gemacht und hat den ganzen Unterricht da umgekrempelt und hat mit denen anders gearbeitet, mit Collagen und mit was der Himmel was. Und alle waren total begeistert und alle wollten in die Gruppe, weil das viel schöner fand wie beim Pfarrer. zu sitzen. Und ja, und so ist das dann gelaufen. Ja, und dann ist er dann auch da konfirmiert worden und es hat dann gut geklappt. Ja. Mhm. Aber es, was mich betrifft, dass es eben heute noch wenige Kirchengemeinden gibt, die inklusiv den Unterricht, Konfirmandenunterricht durchführen.
Das ist eine wichtige Anregung von Ihnen.
Mhm. Das ist wenig. Ja. Und die werden dann in der Sonderschule da vorbereitet für die Konfirmation. Aber einen inklusiven Konfirmunterricht, ich kenne im Moment keinen. Und das finde ich, kann
Schade.
Nicht so weitergehen.
Ja, ja. Mhm. Genau. Olaf hatte auch einen schönen Konfirmationsspruch bekommen aus Jesaja 43. Weil du so wert bist vor meinen Augen geachtet, musst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb.
Ja, genau. Ja. Das fand der Olaf ganz so. Der hat es immer mal wieder gelesen und hat es auch begriffen. Und ich denke, der Pfarrer hat auch den richtigen Spruch gefunden dafür ihn. Ja.
Mhm. Wertschätzung, das ist auch so ein Leitgedanke bei der Lebenshilfe, wo Sie tätig sind. Jeder Mensch ist einzigartig und gleich wertvoll.
Ja.
Das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig ist, dass genau. das mehr und mehr in den Blick kommt. Sie haben sich Ihr Leben lang engagiert für Menschen mit Behinderungen. Das war so im Grunde Ihre Lebensberufung, kann man sagen,
ja.
bekommen durch den Olaf.
Ja. Ganz genau.
Sie waren auch Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen, sind mehrfach ausgezeichnet worden mit dem Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Verdienstorden für ehrenamtliches Engagement. Sie haben das nicht an die große Glocke gehängt. Das war einfach so, Sie haben da gar nicht groß drüber gesprochen. Sie haben sehr viel auf die Beine gestellt, sehr viel bewegt. Sie werden ja so ein bisschen als die Grande Dame der Lebenshilfe bezeichnet. Wie geht's Ihnen, wenn Sie so bezeichnet werden?
Naja, ist okay. Ich kann das akzeptieren. Denke auch manchmal, vielleicht musste mal aufhören. Und dann denke ich wieder, ach, das ist noch so spannend und es ist noch so viel zu tun. Und wenn ich das noch kann, dann und wenn die mich noch wollen, dann kann ich auch noch ein bisschen weitermachen. Ich habe zwar einen Garten und habe viele Rosen, aber so ganz, ich liebe das auch, aber so ganz ausfüllend ist das nicht. Und von daher hoffe ich, dass ich da noch ein bisschen weitermachen kann, ja, dass es auch so angenommen wird.
Wovon würden Sie träumen? Was würden Sie sich wünschen für Menschen mit Behinderung? Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Können Sie das nochmal zusammenfassen?
Erstens wünsche ich mir, dass die Menschen mit Behinderung auch ihre Wünsche äußern können und dass wir da zuhören und versuchen, ihnen auch da Wege zu ebnen, dass sie das erreichen, was sie sich wünschen. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist mehr Offenheit der Gesellschaft, auch Menschen mit Beeinträchtigungen anzunehmen, zu akzeptieren und sie zu begleiten oder sie zu unterstützen, wenn das nötig ist. Und dass wir wirklich zur Teilhabe kommen, wie es eigentlich im Gesetz geschrieben ist, aber eben zu einer echten Teilhabe. Ja. Dass wir nicht immer so unterscheiden müssen, der ist behindert, der ist nicht behindert und der ist so und der ist so, sondern das sind alles Menschen unserer Welt und vor Gott sind sie alle gleich und dass wir das auch so leben.
Dankeschön, Frau Müller-Erichsen, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Gottes Segen für Ihr Engagement für Menschen mit Behinderungen.
Herzlichen Dank.
Maren Müller-Erichsen, die Aufsichtsratsvorsitzende der Lebenshilfe Gießen, war heute bei uns zu Gast. In ihrem biografischen Buch Geliebte Kinder erzählt sie von ihrem Leben mit ihrem Sohn Olaf, von ihrem Kampf für Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Einen Link zum Bestellen des Buches und diese Sendung zum Nochmalhören finden Sie auf der Website zu dieser Sendung. Schön, dass Sie mit dabei waren, wenn Sie mögen. Bis bald wieder hier auf ERF Plus. Mein Name ist Simone Nickel.
Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus.